embodied. RevLab.
Heimat, was ist das und wie fühlt sich das an? Zuhause sein in mir selbst, so nennt es etwa Sarah Staub. Sie ist tief verwurzelt in der Innerschweiz und den Bergen, Pfarrerin in der evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz und nennt sich fromme Heretikerin auf Instagram, also etwa so viel wie gläubige Ungläubige. Sarah ist auch eine liebe Kollegin von mir beim RevLab und mit ihr spreche ich heute über unpatriotische Heimatsgefühle der Schweiz gegenüber, darüber, wie viel Frieden das bringt, sich so zu Hause zu fühlen und warum der Weg dorthin für uns beide mit einem totalen Auseinanderfallen des bisherigen zu tun hat. Das ist Holy Embodied, der Podcast, der sich mit Spiritualität und Körper auseinandersetzt und das in erster Linie aus purer Neugier dafür, wie sich das Heilige im Körper anfühlt und zwar egal, in welcher religiösen Tradition eine Person oder Praxis beheimatet ist. Abonnieren könnt ihr uns übrigens überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lila Sutter, Journalistin, Theologin und Energieheilerin. Schön, loset ihr heute zu. Hoi Sarah.
Hoi Lila.
Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder treffen, um über Heimat zu sprechen. Ich bin mega gespannt zu hören von dir, wie es bei dir so tut.
Ich freue mich auch.
Und im Vorgespräch haben wir uns darüber ausgetauscht, wie sehr wir uns so in der Schweiz und in den Bergen einfach zu Hause fühlen. Mhm. Und ist es etwas, was bei dir immer schon so war oder hast du das irgendwann entdeckt?
Es war schon immer so, glaube ich. Also ich bin auch in einer sehr, sehr, sehr alteingesessenen Schweizer Familie groß geworden. Und dann ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich habe das wahrscheinlich schon auch noch mehr dann entdeckt, als ich älter wurde. Es ging ja dir, glaube ich, auch so.
Ja, so also für mich
alt werden.
Ich werde ja nie irgendetwas mit meinem Alter in Verbindung setzen. Aber ja, ich meine, ich habe da nicht so logische Gründe, gibt es eigentlich keine. Also weißt du, ich bin nicht irgendwie in den Bergen aufgewachsen oder so.
Überhaupt nicht. Spannend, okay. Mm-mm. Das wusste ich nicht.
Ich bin in so einer, es war damals ein kleiner Ort außerhalb von Zürich, bin ich aufgewachsen. Mhm. Aber irgendwann, ja, in den letzten Jahren hat sich das so für mich geöffnet, irgendwie so dieses Gefühl von, ah shit, ich gehöre hier wirklich dazu. Das ist wirklich so, diese Berge und ich, da gibt es ein Austausch, eine Wechselwirkung, eine Resonanz, die mir so nicht... Ich kannte das nicht.
Seid ihr dann nicht als Kinder irgendwie viel wandern gegangen?
Doch, doch.
Oder das schon. Weil da war es ja trotzdem ein bisschen schon als Kind eine gewisse Verbindung.
Ja, aber ich fand es immer scheiße.
Ich auch. Anstrengend.
Einfach anstrengend und blöd und heiß oder kalt oder es hat geregnet und ich musste da immer, ach. Mega witzig, ja. Und jetzt ist es so, ah nein. Das ist so schön.
Das hätte man auch nicht gedacht früher, dass man da plötzlich jodeln und Ländlermusik oder Berge und Heimatgefühle irgendwie so. Und dann ist es doch so gekommen. Wobei, ich weiß ja nicht, Ländlermusik, das sind die Heimatgefühle nicht da.
Also, es ist ja jetzt alles ein bisschen peinlich, aber doch schon auch ein bisschen. Also, beim Jodeln auf jeden Fall, also Naturjodel, das ist etwas, was mir direkt ins Herz geht. Mhm. Das war auch eine, das habe ich auch erst irgendwann, keine Ahnung, Mitte 20 oder so entdeckt, dass das diesen Effekt hat, weil ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich habe da eigentlich keinen Bezug dazu und trotzdem
schön.
Scheint irgendwie
lustig.
Meine Schweizer Zellen scheinen da irgendwie zu schwingen mit diesem Zeug.
Ich finde das so lustig. Also ich bin schon so aufgewachsen, aber ich glaube, dass es viele kennen, dass man dann irgendwann im Leben plötzlich vielleicht ist es auch, habe gerade überlegt, ist es die Zeit? Also, dass es halt schwieriger wird und man sagt ja, wenn die Welt voll Krisen ist und so, dass man sich irgendwo nach etwas Halt sehnt. Und ist es dann bei uns das? Andere gehen in eine Freikirche und wir entdecken den Naturjutz.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir da irgendwie, ob ich da nach Halt suche. Ich meine, ich habe wie so meinen, sag jetzt mal Halt oder meine Sicherheit habe ich quasi woanders. Mhm. Also das stimmt eigentlich auch nicht. Das ist ja letztlich dann dasselbe, aber das habe ich wie in, ich will jetzt mal sagen, ein bisschen in einem anderen Kontext oder so gefunden. Mhm. Und das mit dieser Heimat, das ist, ich weiß es nicht.
Spannend, ja. Also es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ich weiß es bei mir auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie krisengeplagt bin. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist das verstärkt gekommen irgendwie, dass eben dieses Gefühl von, ich gehöre hierher.
Ja, und du lebst ja auch nicht dein Leben, oder ich nehme dich nicht so wahr, als würdest du dich irgendwie krampfhaft versuchen, keine Ahnung, abzuschirmen von der bösen Welt oder... Also so der Rückzug zum Rückzug so zu den Bergen, zur Heimat und jetzt bin ich hier und das ist alles, was mir wichtig ist, das sehe ich überhaupt nicht bei dir.
Nein, gar nicht.
Oder?
Ja, es ist wirklich komisch. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch eine Art Rückeroberung, also dass ich dieses Feld nicht irgendwelchen Menschen hinterlassen möchte oder überlassen möchte, die eben genauso rückzugsartig sind. Vielleicht ist es auch ein Stück weit so. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Frieden. Also du hast es vorhin mit den Bergen gesagt. Ich glaube, das ist ja auch ein, man wird einfach ein bisschen ruhiger, wenn man in diesen, in der Natur ist oder eben diese Art von Musik, diese Traditionen wieder frisch auferlebt. Ich weiß nicht, kennst du das Echo vom Eierstock, dieser Jodelchor?
Ja, ja, klar. Sie war auch bei uns zu Gast bei Whole & Body. Ja, ja, es ist großartig.
Cool, das ist ja auch so etwas. Also so dieses Rückerobern von diesen Räumen, die auch uns gehören. Wir sind Schweizerinnen, wir sind Schweizer, wir dürfen einen Anteil nehmen, ohne dass es dann in dieses verquere, patriotische, gruselige, nationalistische wechselt.
Ja, genau, genau. Ja. Ja, ehrlich gesagt, das hat mich dann auch etwas erstaunt. Genauso dieses, das Wahrnehmen von, ah, ich fühle mich hier wirklich so mega zugehörig und irgendwie diese Schweiz, whatever, ist irgendwie mir nah. Mir irgendwo im Herz da drin. Und gleichzeitig, ja, ich bin überhaupt nicht irgendwie diese, keine Patriotin oder ich feiere nicht den 1. August oder es ist mir alles herzlich egal eigentlich und trotzdem.
Und trotzdem.
Ich finde es spannend, so eben aus dieser Entwicklung auch so wahrzunehmen von irgendwie, irgendwann war es ja mega peinlich. Ja. So, das ganze Schweizertum war super peinlich und ich wollte überhaupt nichts damit zu tun haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht, wenn ich so an meine Bubble aus der Gimmi-Zeit zurückdenke, das ist dort sicher immer noch so. Also es ist verpönt und...
Ja, ja. Kennst du das auch, dass man so, man ist so in einer Gruppe, das war eben früher so, und dann hat man krampfhaft gesucht, dass man irgendwo noch eine andere Nationalität in der Familie aufweisen konnte, damit man nicht einfach nur ein Schweizer Bünzli ist. Ich habe noch eine Großtante, die kommt aus Italien. Ich bin ein Achtel Italienerin oder so.
Konntest du sowas finden?
Ja, ich hab eine sehr gemixte Familie, von daher ist das gut. Also meine Großmutter ist aus Polen zum Beispiel oder mein Großvater ist aus Deutschland, von daher, ich habe so ein bisschen, aber Mutterseite bin ich, seit dem 12. Jahrhundert ist das einfach Schweiz, Schweiz, Schweiz und dann noch Innerschweiz, also so wirklich hoch, also Ibrig und Muttital, so das Schlimmste aus allen Welten.
Ja, also ich bin auf beiden Seiten Generationen einfach nur Schweiz und vor allem Kanton Bern und ich habe dann mal einen DNA-Test gemacht und es ist wirklich 95%, vor allem Kanton Bern. Ich dachte, scheiße, der Inzest, also weißt du, das ist ja mega peinlich, aber eben gleichzeitig ist es auch so, ja gut, irgendwie, ja.
Jetzt ist es halt so.
Ist es jetzt halt so und ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist so meine Theorie. Obacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so diese, wie soll ich jetzt das formulieren, ohne dass es huere komisch stöhnt.
Ich gleich.
Dass so diese lange, lange Linie aus dem Kanton Bern, dass es eine mega Stabilität in mir drin ermöglicht.
Ja.
Das war nicht immer so, aber ich habe das Gefühl, es ist eine angelegte Option.
Ja, wieso? Also das könnte ich mir vorstellen. Du hast ja gesagt mit diesen Bergen, dass du dich da irgendwie so Und Berge sind ja ein Symbol für Stabilität, für Fundament, für Sicherheit. Und das ist vielleicht etwas, was in dir anklingt, in deiner Seele, aufgrund von, also sicher auch deiner Persönlichkeit und deiner Arbeit, die du jetzt an dir gemacht hast, aber.
Ich hätte es ja nie gedacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte es ja nie gedacht, dass sowas wie tatsächlich eine Bedeutung haben kann. Mhm. Also auch wenn es irgendwie ein, doch an nichts bedeutet, aber dass das so. Keine Ahnung.
Mhm. Ja, eben weil es ein bisschen peinlich ist, oder? Man assoziiert das dann auch mit Kleinbürgertum und Engstirnigkeit und so.
Ja, der und Wohnwagen gleich auf dem Zeltplatz ausgebaut zum Haus, das habe ich jetzt viel beobachten dürfen, weil ich ja auch wieder campen gehe, gell?
Ja.
Hätte ich auch nie gedacht.
Das ist so lustig. Hast du einen Schrebergarten? Das fehlt dann noch.
Ich hatte mal einen in Zürich,
okay,
aber die haben mich rausgeschmissen, weil ich nicht gut genug gejättet habe.
Ah.
Ich bin dann doch nicht so, ja.
Nicht so bünzlig dann wieder. Ja, okay.
Nein, nein.
Ja.
Nein, und es wäre mir auch, für mich, es wäre mir auch zu eng, so diese, die Vorstellung von mein Leben lang bin ich jetzt hier.
Ja, und halt eben hier in einem Schema. Es gibt Regel A bis Z und Paragraph XY und die Hecke darf nur 30 Zentimeter über dem Boden. Und also da wird es dann wieder ein bisschen schwierig.
Mhm.
Aber für mich ist eben dieses Schweizerische, eben ich komme aus einer Bauernfamilie, es sind alles Bauern.
Geil.
Und Bäuerinnen. Also meine Mama zum Beispiel ist auch Bäuerin. Und wir waren viel auf der Alp. Und meine Erinnerung an Schweiz ist mein Cousin, der jeden Abend den Alpsegen auf dem Stoß ruft, oder? Heilige Sankt Wendelin, bitt für uns, oder so. Das ist so, das sind meine Erinnerungen. Das ist wild, das ist frei, da ist keiner mit der Hecke und dem Zentimetermaßstab. Also, und das ist so, das finde ich, das hat eben auch schon sehr etwas Schweizerisches. Also es gehört beides. Es gehört beides dazu, glaube ich. Also es gehört auch, das Bünzlitum gehört auch ein bisschen dazu.
Ja. Irgendwie schon, ja.
Aber das andere eben auch.
Hm.
Ja.
Siehst du dich dann so die nächsten, wie viele Jahre auch immer, in der Schweiz? In der wilden Schweiz? Oder?
Fix, ja, ja, 100%.
Okay.
Ich bin kein Auswanderer-Typ, wirklich nicht. Ich bin ein Wurzelmensch, habe ich dir ja vorher schon gesagt.
Ja, genau.
und das ist für mich einfach, ich gehe gerne fort, ich erlebe gerne, ich lerne gerne Neues kennen, aber ich finde diese Ruhe, dieses Zurückkommen, das, oder diese Erdung, das du vorher gesagt hast, so dieses, man hat wirklich das Gefühl, ich stehe hier sicherer und fester, als ich an anderen Orten stehe.
Hm.
Ja.
Hm.
Was würdest du sagen? Du bist vielleicht mehr Zugvogel, oder? Ja, gell?
Ja, ja, ja. Also ich bin gerne unterwegs, wirklich gerne. Ich bin auch gerne länger weg und ich fühle mich sehr, ich habe wie so verschiedene Zuhause auf dieser Welt. Ich bin zum Beispiel ganz, ganz oft in Kalifornien. Ich lebe dort ein paar Monate pro Jahr. Und das entspricht mir, so dieses Pendeln irgendwie zwischen dem Tessin und Kalifornien. Und ich meine, wer weiß, was da sonst noch sich öffnet an Orten auf der Welt. Aber es gefällt mir, unterwegs zu sein. Und gleichzeitig eben dann doch so dieses Ha, daheim. Und zwar eben dann im Tessin. Was ja auch ein bisschen random ist, weil ich nicht irgendwie, da habe ich kein, kann ich keine irgendwelche Linien ziehen von meinen Ahnen zu bla bla bla. Das ist so blöd.
Ja, aber es ist vielleicht genau dieses Wilde, das wilde Urtümliche der Schweiz, das im Tessin sich schon findet. Also hat halt schon so ein bisschen die Italianita, das so ein bisschen, die Regeln sind weicher oder ein bisschen dehnbarer oder so.
Ich habe schon, also ich meine, ich kann das ja nur eigentlich als Außenstehende sagen, oder ich weiß das ja nicht so genau, wie das da ist, wenn man jetzt zum Beispiel hier aufgewachsen ist, ob man sich dann auch so frei und wild fühlt. Aber für mich, so wie ich es sehe, ist schon so, es hat vor allem, also weißt du, es hat auch mehr Platz auf eine Art, weil
ja,
ich meine, da ist so viel Wald, ist einfach Wald,
ja, ja, ja.
So viel irgendwie noch unbewohntes Gebiet, dass du eher irgendwie deinen kleinen was weiß ich was, Hippie-Traum mit den Tipi-Zelten und so verwirklichen kannst und ein paar Esel.
Das stimmt fix, ja.
Als irgendwie, also ja, logisch, in der Stadt Zürich, vergiss es. Es hat den Platz gar nicht. Und dann kommt schon dazu, dass ich glaube, du kannst noch eher irgendwie was wursteln. Aber es gibt dann auch hier, ich habe eben so apropos Tipi-Zelte, Freunde von mir wollten ein Tipi-Zelt im Garten aufstellen und dann hat der Nachbar dann auf der Gemeinde angerufen und gesagt, ja, haben die eine Bewilligung? Also weißt du, diese das Dinge geschehen gleich. Auch hier. Ja, klar.
Ja, wo kämen wir dahin, wenn jeder ein Zelt in seinen Garten stellen eben. Würde?
Aber ich glaube, wenn du genug weit weg gehst von irgendwie, dann kannst du machen, was du willst.
Ja, und das, also ich finde das schon krass. Ich arbeite jetzt in Wädenswil. Ich war vorher in Zürich in der Stadt. Und jetzt in Wädi, du gehst so mit dem Zug, fährst du so über den Sattel, über den Pass. Das ist ja dieses wunderschöne Hochmoor, das einzige Hochmoor noch in Europa sogar.
Wow.
Und da fährst du dann drüber und dann kommst du so Richtung Zürichsee und da ist einfach alles verbaut. Und es ist so eine schöne Natur eigentlich, so eine liebliche, milde Natur und dieser See, aber einfach Beton, 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 wohin das Auge reicht. Und das schmerzt mich. Also ich merke, dass es macht mich auch eng irgendwie. Also es geht für einen Tag, gehe ich dahin, aber ich denke manchmal schon, wir haben der Natur sehr viel genommen, wir Menschen mit diesen Häusern und Straßen und...
Ja, aber irgendwohin müssen ja all die Menschen. Also weißt du, irgendwo müssen wir schon auch...
Ja. Ja, und also die Frage ist ja auch, wird das besser? Weil, also wir haben das jetzt gesehen im Wallis mit Platten, mit diesem Bergsturz, wo die Diskussion ja laut wurde, kann man sich das noch verantworten, dass Menschen in diesen Tälern leben, wo das eben halt gefährlich ist? Mhm. Oder müssten eben alle Täler und Berggebiete quasi Naturschutzgebiete werden und die Menschen müssen in die Aglos und in die Städte ziehen? Und ich meine, dann, das wird dann wirklich nicht so angenehm. Diese kleine Schweiz.
Nein. Da kommt in den Sinn, ich habe während Covid einen Mann getroffen im Wald. Die Geschichte geht nicht dorthin, wo... sorry.
Ich habe ein Kopfkino.
Auf dem Bänkli und der war irgendwie Forscher an der Uni Zürich zu so der Beziehung Baum-Mensch. Und er hat gesagt, dem Mensch geht es nicht gut, wenn er nicht im Austausch ist mit Bäumen, weil da geschieht irgendein Gasaustausch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie genau. Aber wir brauchen das. Wir sind wie...
Spannend.
Das gehört sich so, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und wenn wir in der Stadt eben so im Beton leben, dann fehlt das. Und das geht dann wirklich, also ganz so pragmatisch, physisch, geht's uns schlecht.
Ja. Und das glaube ich sofort. Ja.
Das ist so, das macht mega Sinn, klar. Ja. Ich meine, logisch, ja.
Ich fand das so krass, das ist eine Erinnerung von mir. Ich war nur einmal auf Mallorca und auf jeden Fall ist mir so geblieben, diese alten, schönen Steingebäude, diese Stadt, aber ganz viele Bäume. Es gab überall Bäume. Das hat ein bisschen ausgesehen wie bei Herr der Ringe in meiner Erinnerung bei den Elben in diesen Baumstädten. Und dann die Erinnerung, ich wohne ja sehr nah am Kanton Zug und wenn man nach Zug selbst geht in die Stadt, das ist einfach, ja, das geht um die Wirtschaft, um Geld, um Wachstum, um so und da ist einfach Beton und Glas und vielleicht noch zwei, drei dünne Bäumchen und es ist schrecklich. Also ich finde das so, das macht so einen Unterschied. Also eine Stadt, die nicht begrünt ist, da kannst du nicht leben. Mhm. Das ist ganz schrecklich.
Da erstickst du sofort.
Ja. Aber trotzdem passiert es. Also trotzdem wird es so gemacht. Ich verstehe das eigentlich wirklich nicht.
wenn wir über Heimat sprechen, du bist ja auch im Christentum, im Glauben, in einer bestimmten Form von Glauben zu Hause. Stimmt das?
Ja, erstaunlicherweise immer noch. Nach unserem letzten Gespräch, wo ich ja so, wo so kritisch und zweifelnd und auch wütend war, irgendwie. Ja, doch, immer noch, ja. Und ich entdecke immer mehr, das finde ich sehr faszinierend, dass ich eigentlich Gott in mir selbst auch finde. Also nicht mal, man sagt immer, ja, in der Natur oder so im Gebet oder so. Und für mich ist aber Gott wie auch in mir selbst. Und so dieses Zuhause sein in mir selbst, das ist mir so wichtig geworden in den letzten Jahren. Und es gibt so ein, ich weiß gar nicht von wem, das ist eine Dichterin, die hat geschrieben, solange ich mich nicht selbst verliere, werde ich niemals heimatlos sein. Und das sehr ist wahr. Das hat mich so begleitet die letzten Jahre. Und ich glaube, das hat mit Gott zu tun, weil das ist von mir, das kommt aus mir, aber es bin trotzdem nicht ganz ich. Also es ist wie ein bisschen losgelöst. Vielleicht Seele oder so könnte man das nennen.
Kannst du ein bisschen mehr darüber sagen, wie das, du sagst, das hat sich in den letzten Jahren so verstärkt, gezeigt, entwickelt. Wie hast du das entdeckt?
Ich glaube, es war immer da, aber durch das mit diesen ganzen Krankheitsgeschichten habe ich das so ein bisschen verloren, habe ich mich selbst ein bisschen verloren. Und ich glaube, durch das, dass es mir besser geht, dass ich es besser akzeptieren konnte, viel lernen konnte, auch in eine Therapie ging und so weiter, glaube ich, kommt allgemein einfach Selbstbewusstsein wieder zurück. Und damit eben auch diese Sehnsucht nach dieser Heimat in mir, nach diesem Göttlichen. Und eben ich persönlich, ich suche das nicht nur im Außen, ich suche das vor allem auch im Innen. Und ja. Ich weiß nicht, wie ich diesen Prozess, ich habe eigentlich nichts gemacht.
Ja.
Also ich finde, eine meiner Lieblingsbücher ist der Kohelet, also Predigerbuch in der Bibel, und da dieses fast Philosophische, es hat für alles eine Zeit. Und ich glaube echt wirklich ganz, ganz viel heilt einfach auch mit Zeit, mit Ruhe, mit nicht, ich kann es jetzt forcieren oder ich muss das jetzt so und so machen und dann funktioniert's, sondern auch mit einfach Akzeptanz, jetzt ist es nicht dran, jetzt ist eine andere Phase und dann wird es aber wieder wechseln. Und das ist bei mir passiert definitiv, ja. Ist das für dich auch so oder, weil du bist ja schon auch sehr im Inneren und Körper und... Würdest du das auch so in dir selbst verorten oder würdest du das auch noch, also wie würdest du das finden oder suchen oder falls du das jetzt verloren hättest, weiß ich nicht.
Für mich ist ganz, ganz, ganz stark so der Körper und das, wie so mit der Aufmerksamkeit oder man kann auch Bewusstsein sagen, wirklich in den Körper kommen, so aus dem Gedankenkarussell, die Aufmerksamkeit wie so ein Scheinwerfer in den Körper bringen und dann dort verweilen in einem Moment, das ist für mich das Portal oder es war das Portal für lange, lange, lange Zeit und dann wie so von dort aus entdecken, eben so diese Stille, dieses Unbewegte, dieses Unveränderbare, diese oder Gott, kann man sagen, das ist da. Und es hat, letztendlich hat es dann keine Grenzen. Also es ist schon in mir, aber dann auch grenzenlos.
Ja.
Und ich kann dort verweilen und einfach dann das sein oder es ist ich, wie auch immer man das so sagen will, wie auch immer man das formulieren möchte. Und das hat schon, also ich meine, das gibt eine... Keine Ahnung, die Art und Weise, wie ich mich in diese Welt bewege jetzt, ist also so anders.
Spannend.
Auch die Sicherheit, mit der ich unterwegs bin, dass ich nicht, keine Ahnung, ich gehe irgendwo hin und da sind all diese Menschen und das meistens ist so mein Gefühl, das sind einfach alle meine Freunde. Also
Finde ich mega schön und für mich ist das, ich bin ja Pädagogin ursprünglich und in der Pädagogik spricht man oft von Urvertrauen. Und dass das ein Faktor ist, der Kinder wirklich hilft, bei einem guten Aufwachsen in einen sogenannten Fit-Zustand zu kommen oder zu sein. Und da spielt dieses Urvertrauen eine riesige Rolle oder Resilienz, könnte man auch sagen. Und man weiß ja bis heute nicht in der Forschung, was genau ist denn das jetzt eigentlich und wie kann man das? Man hat so Anhaltspunkte, Menschen, die gute Betreuung oder beziehungsweise Bezugspersonen haben. Das müssen auch nicht die leiblichen Eltern sein zum Beispiel. Das braucht einfach stabile, verlässliche Beziehungen. Und Kinder können dadurch wirklich zu guten Erwachsenen werden, die dieses Urvertrauen eben nicht verlieren. Und dieses Urvertrauen, das ist genau das, so ein, ja, ich bin okay, die Welt ist okay und ich darf mich hier drin bewegen und mir kommt Gutes zuteil, so.
Ja, und ich finde, das hat so viel mit Heimat zu tun.
Ja,
oder das ist ja dann, oder? Das ist ja dann Zuhause sein.
Fix, ja, und komplett. Mega schön,
und,
ja.
Und gleichzeitig ist es dann, oder was du sagst, von wegen, das Urvertrauen kann wie so gestärkt werden, wenn du gute Bezugspersonen hast als Kind. Voll. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen, man könnte fast sagen zufällig, oder es können irgendwie drei Kinder, fünf Kinder am Tisch sitzen und eins leert seinen Becher aus und die Mutter schimpft und von diesen fünf Kindern ist dann eines irgendwie, keine Ahnung, traumatisiert oder, und alle anderen finden, also ist ja gar nicht passiert. Also weißt du, es ist auch so ein bisschen, auch das ist sehr, sehr unverfügbar.
Extrem. Und es ist, also eben in der Entwicklungspsychologie spricht man dann von diesen verschiedenen Faktoren, also das, auch die Erbanlage. Wie ist dein Körper? Wie ist dein Geist? Was hast du mitbekommen? Wie ist deine Umwelt? In welchem Leben, in welchem Land wächst du auf? Es sind so viele Faktoren, die stimmen müssen. Und trotzdem finde ich das so faszinierend. Wir hatten viele Pflegekinder, als ich klein war. Und wenn ich da schaue, die einzelnen Schicksale, das war wirklich teilweise echt schwierig und traumatisch für diese Kinder. Und die einen, die haben das einfach geschafft. Unerklärlich. Man weiß nicht, die hatten schreckliche Voraussetzungen und das sind einfach wunderbare Menschen geworden, stabil, sicher. Und andere, da hat es nicht funktioniert. Und man kann nicht sagen, wieso. Es ist so speziell. Also es sind so feine Nuancen, ja, irgendwie.
Ja, da würde ich dann schon, also von meiner, aus meiner Perspektive würde ich da dann den Begriff Karma
Ah,
reinschmeißen.
spannend. Wie kannst du das mir für mich definieren? Wie würdest du das definieren? Weil da gibt es ja auch.
Viele verschiedene Definitionen. Karma ist so wie der unsichtbare Rucksack, mit dem du kommst, von dem du auch nicht unbedingt weißt, was da alles drin ist, was du dir so angesammelt hast aus früheren Leben. Immer unschuldig, nie irgendwie, ist nie deine Schuld, also nicht irgendwie, du hast was falsch gemacht, aber keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein Leben lang verbracht habe als irgendwie super hardcore Mönch, im frühen Christentum, dann hinterlässt das irgendwelche Spuren in mir. Wenn ich ein Leben verbracht habe als, was haben wir da noch? Ah, ja, genau. Als irgendwie eine Frau, die in der Wüste flüchtet vor, frag mich nicht was, frag mich nicht wem, dann hinterlässt das Spuren. Ich weiß nicht, macht das so, ist das so schon irgendwie fassbarer oder?
Ich finde schon. Und das wäre ja dann auch, also es ist ja nicht nur das, was vorher war, sondern auch das, was zu dir zurückkommt oder was, also so verstehe ich Karma oder das ist meine, dass es dann quasi so, wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es zurück. Oder ist das
Nicht
schon nicht
unbedingt.
unbedingt? Okay.
Also so, ich sehe das nicht unbedingt so. Es ist eher eben, ich habe da verschiedene Leben schon gelebt und die hinterlassen alle Spuren. Also die im Sinn von, ich komme, habe dann irgendwie die Überzeugung, eben andere Menschen sind gefährlich oder wenn ich als Hexe verbrannt wurde früher irgendwann, habe ich so die Überzeugung von, das ist gefährlich, irgendwie so offen, sagen wir, über Gott zu sprechen. Da muss ich irgendwie aufpassen, weil als Frau, ne, 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 ne.
Spannend, also
Oder.
das heißt, du glaubst daran, dass du schon x-mal gelebt hast, dass das
Ah,
irgendwie.
ja.
Ah, spannend, okay.
Ja.
Das glaube ich jetzt nicht, aber ist auch okay.
Hey, ja. Hey, ja. Also, ist voll okay. Aber
Vielleicht ja schon,
wenn.
wir wissen, also ich weiß es ja einfach nicht, mal ab, völlig oder losgelöst von allem. Ich glaube es zwar nicht, aber ich weiß es auch nicht. Es könnte ja sein.
Das sind wie so eher Erinnerungen, die sich dann so aus dem Körper lösen. Und dann ist so, das haben wir auch schon mal. Okay, gut, geben wir wieder zurück. Aber auf jeden Fall so all diese Spuren, die du vielleicht dann irgendwie mit einer Praxis oder mit Arbeit an dir selbst zu lösen beginnst, dem sage ich Karma. Und ob
Okay.
jetzt das. Das ist mir dann eigentlich gleich, ob jetzt das frühere Leben kommt oder nicht. Das kann man ja auch sagen, irgendwie aus der Kindheit ergeben sich diese Prägungen und die sind mega, 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 mega schwierig zu lösen oder zu
Ja.
verändern. Und ja, das ist dann auch manchmal halt, oder wenn man sagt, ja, warum ist dieses Kind geboren in diese Umstände und ein anderes nicht? Hey, oder? Das ist
Ja.
dann so.
Ja, und das finde ich so spannend im Christentum, eben mit diesem, man versucht es zu erklären und versucht so menschliche Konzepte dafür zu entwickeln. Das ist jetzt halt, Gottes Wege sind größer als unsere Wege und so, aber dass es fast nicht gelingt, dass wir das einfach akzeptieren. Also es ist halt einfach so. Es gibt keine Erklärung. Wir müssen das einfach aushalten. Das ist einfach so. Das finde ich schon, finde ich ganz spannend, dass es für viele Menschen sehr schwierig ist. Die brauchen unbedingt einen Grund. Wieso bin ich krank geworden? Warum ist mein Mann gestorben? Warum? Was hat Gott sich dabei gedacht? Mhm. Und ich denk dann manchmal, ja, was wäre, wenn Gott sich überhaupt nichts gedacht hat? Weil das ist einfach das Leben, das passiert einfach. Also ja, finde ich schon auch noch...
Ja, vor allem, was für ein Gotteskonzept steckt dahinter? Also wie ist meine Erfahrung oder wie sehe ich Gott, wenn das so was ist, was sich Gedanken darüber macht, wie jetzt mein Leben? Also weißt du, es ist dann so eine separate Identität, so getrennt von mir, und das ist eben überhaupt nicht so, wie ich das Ganze erlebe oder lebe. Mhm.
Ja, und dann wird es so trivial, dann wird es so schnell so trivial. Kürzlich hat jemand online gepostet, sie habe gebetet, dass Gott ihr beige Fliesen schenkt. Und das wird dann so, dann wird das so irgendwie einfach sehr, sehr komisch. Und ich finde, bei mir ist es mehr, ich möchte verbunden sein damit, weil ich merke, solange ich verbunden bin mit dieser Liebe, mit dieser Kraft, die eben auch aus mir rauskommt, solange bin ich ein besserer Mensch. Und sobald ich diese Verbindung verliere, durch welche Umstände auch immer, dann bin ich deutlich ungenießbarer. Auch mit mir selbst, also nicht nur mit meinen Mitmenschen, ja.
Ja. Aber jetzt, und das ist ja lustig, wie die Parallele zwischen eben so, ich habe gebetet, dass Gott mir beige Fliesen schenkt. Das ist ja dann ganz ähnlich zu dem ESO-Spiritualitätsding von, ich habe mir mein Frag mich nicht Auto manifestiert. Ja. Oder? Das ist eigentlich same.
Ja, natürlich. Aber Esoterik ist in diesem Konzept sehr gefährlich.
Voilà.
Aber man selbst realisiert nicht, und ich war ja auch mal so, also ich habe auch mal ähnlich gedacht, und das ist eigentlich eine angstbesetzte Weise zu glauben. Man ist immer im Konflikt mit sich und der Welt, weil irgendetwas stimmt ja nie. Es ist ja immer irgendetwas schräg, oder irgendwie so, ja, jetzt, ich fühle mich jetzt gerade nicht wohl oder so. Und wenn ich das immer außerhalb von mir suche, also der ist das Problem, oder Gott hat es noch nicht gemacht oder wie auch immer, dann komme ich auch nicht vom Fleck.
Nein.
Und auf die andere Weise bin ich das vielleicht, die einmal die Perspektive wechseln muss. Oder vielleicht, wenn ich überhaupt nicht glücklich bin mit meinen Badfliesen, ja, dann ziehe ich halt um. So.
Ja, oder so, was ist die Wurzel von der Unzufriedenheit? Geht es wirklich um die ja. Fliesen, oder geht es eigentlich um was anderes? Und meistens geht es um was anderes.
Ja, aber es ist für mich so trivialisierend, und ich finde, diese Welt hat mehr zu bieten, und eben so dieses Göttliche, dieses zu nach Hause kommen, dieses Heimat finden, das ist so größer als so eine kleine Brunssache.
Voll. Und mir gefällt, wie du die Akzeptanz, so dieses, die wirkliche, die echte, die wahre Akzeptanz betonst. Eben so, das, was ist, ist das, was ist, und ich muss es nicht unbedingt super lässig finden.
Ja.
Manchmal finde ich es nicht super lässig.
Ja.
Und dennoch vertraue ich darauf, okay, ja. Das.
Hey, und ich finde auch, da ist ja die Bibel ist wieder so eigentlich großartig in diesen Situationen. Es gibt ja immer wieder Menschen in der Bibel, die solche Sachen erlebt haben, die einfach nicht glücklich waren mit ihren Umständen. Was ist passiert? Ja, sie haben geschlafen, oder sie haben gegessen, oder sie haben getrunken. Und dann sieht die Welt schon sehr schnell wieder anders aus. Und das ist bei mir genau gleich. Also wenn ich so in diesem Gedankenkarussell drin bin, oder Schmerzen, oder was auch immer. Ja, vielleicht muss ich einfach mal gut schlafen. Handy weg, alles weg, gut essen. Gut trinken, in den Körper kommen, spüren, was brauche ich jetzt. Ja. Und dann sieht das ganz schnell wieder anders aus. Das ist sehr faszinierend. Und was ich mich auch erinnere, das finde ich so, das hat mir ein Lehrer gesagt in der Berufsschule, der war so auch so sehr spirituell, und der hat gesagt, es hat wohl ein Guru mal gesagt, wenn du in einer Situation bist, die dich unglücklich macht, ja, warum änderst du die Situation nicht? Wenn du die Situation ändern kannst, ja, warum bist du unglücklich? Und wenn du die Situation eh nicht ändern kannst, ja, warum bist du unglücklich? Also es ist so, eben diese Akzeptanz, das Versuchen, eine gewisse Perspektive zu finden von, ja, jetzt ist es so, morgen wird es wieder anders sein. Das ist schwierig, aber es ist machbar, und das ist sehr, sehr heilsam.
Ja, machbar im Sinn von so Hände weg vom Steuer, Hände, oder so zurücklehnen, oder?
Ja.
Weil ich kann das erzwingen, irgendwie mich zu dieser Akzeptanz prügeln wollen oder irgendwie was in mir so verändern damit. Das geht ja dann, das geht nicht. Das Einzige, was ich in Anführungs- und Schlusszeichen machen kann, ist eben so dieses ein bisschen anlehnen, ein bisschen ausatmen.
Ja.
Und das, ja, bin ich sehr mit dir. Das macht schon mega, mega, mega viel.
Ja.
Du hast ja auch zwischen 20 und jetzt hast du ja dann doch schon auch ein bisschen etwas an dir, also ich will nicht sagen an dir gearbeitet, aber dann halt doch, du hast so diese, die Bereitschaft gefunden, da mal hinzuschauen und zu dich auseinanderzusetzen. Ich meine, die echte Akzeptanz, da stolperst du selten einfach so darüber.
Hey, ja, und genau das ist dieses Wort auseinandersetzen. Also was heißt das schon? Das sind diese Anteile, die man hat und man setzt die auseinander und dann schaut man die mal an. Mhm. Und diese, also ich finde Menschen, die Zerbruch erlebt haben, die haben immer eine Chance zum wirklich Zerbrechen, aber eben auch zum dieses Auseinandersetzen und dann wieder zusammensetzen.
Ganz genau.
Und das ist schwierig, aber es ist sehr heilsam und ich glaube, das ist mir passiert und das wird mir auch zukünftig. Also es ist nicht das letzte Mal.
Ja, aber vielleicht ist es ein anderes Auseinanderfallen und wieder zusammensetzen.
Das also denke ich glaube, auch.
Das ist, ja, wenn du das so beschreibst, dann denke ich sofort, ah ja, das haben wir beide, das kennen wir beide, so dieses ganze nichts ist mehr so, wie es war und dann, okay, wie kommt es wieder zusammen? Und dann das Landen in der Heimat, ich meine, das ist mega schön.
Ja, also. Genau. Ja, es kommt dann wieder zurück zu dem.
Mhm.
So full circle moment.
Cool, sehr schön.
Sehr schön. Gibt es irgendwie gar nichts mehr zu sagen?
Nein, ich glaube, das ist
perfekt.
Mic drop. Danke vielmals.
Ja, danke dir.
Sarah Staub war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Wir haben schon einmal miteinander für Holy Embodied gesprochen, damals darüber, wie wütend Sarah manchmal auf ihren Körper ist und wie es ist, das Heilige eben in einem behinderten Körper zu erleben. Den Link zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Wo und wie seid ihr zu Hause? Wie fühlt sich das in eurem Körper an? Lasst es uns wissen. Bewertet unsere Show auf diesen Podcast-Plattformen Spotify, iTunes, What Do I Know. Mir freut es immer von euch zu hören. Merci vielmal für die Rückmeldungen als Kommentare auf der Website, Social Media, E-Mails etc. Merci vielmal fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RevLab.